SRF 1.
«12.30 Uhr, Schweizer Radio. Willkommen zum Rendezvous. Mehr Licht für die Lobbyarbeit im Bundeshaus. Der Ständerat will dritten den Zugang zum Parlament erschweren und verlangt mehr Transparenz über die Strippenzieher. Ob jemand schwul ist oder nicht, dürfen keine Gutachter nachprüfen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte schützt einen nigerianischen Flüchtling. Lieben Sie Fleisch? Am WEF in Davos zeigen Unternehmen, wie künstliches Fleisch schmeckt und preisen dessen Umweltfreundlichkeit. Unser Schwerpunkt. Und das Tagesgespräch vom WEF dreht sich um die wachsende Macht Chinas. Der Vizepräsident der Ostasiatischen Entwicklungsbank ist unser Gast.
Wir sehen uns als ein komplementäres Element der globalen multilateralen Gemeinschaft.
Das Tagesgespräch mit Joachim von Amsberg um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Wer zieht die Fäden in der Schweiz? Wer macht die Meinung und wer beeinflusst die Politik? Im Bundeshaus werden die Regeln fürs Lobbying jetzt verschärft. Die zuständige Kommission des Ständerats will die Anzahl der Interessenvertreterinnen und Vertreter unter der Bundeshauskuppel beschränken. Gaudenz Wacker.
Die Tätigkeit von Lobbyisten im Bundeshaus sorgt seit Jahren für kontroverse Diskussionen. Nun möchte die Staatspolitische Kommission des Ständerats, die SPK, den Zugang für Interessenvertreter beschränken. Dabei setzt die SPK den Hebel beim sogenannten Götti-Badge an. Jeder Nationalrat, jede Ständerätin kann heute 2 Zutrittsausweise zum Bundeshaus vergeben. SPK-Präsidentin Pascal Bruderow.
Diese Möglichkeit wird neu auf einen Interessenvertreter, eine Interessenvertreterin eingeschränkt. Es kann ein weiterer Badge vergeben werden, aber nur an Familienmitglieder oder persönliche Mitarbeiter.
Damit gäbe es neu noch maximal 246 Zutrittsausweise für Lobbyisten im Bundeshaus. Schweizweit arbeiteten etwa 500 Lobbyisten, schätzen Brancheninsider. Hinzu kommen schärfere Transparenzregeln. Wer einen Zutrittsausweis als Lobbyist erhält, soll sich registrieren und seinen Arbeitgeber öffentlich machen. Lobbyisten, die in einer Lobbyagentur oder einer Anwaltskanzlei arbeiten, sollen darüber hinaus Angaben zu ihren Aufträgen und ihren Auftraggebern machen. Setzt sich der Vorschlag der Kommission durch, dann bleibt der Götti-Badge für Lobbyisten aber nicht die einzige Zutrittsmöglichkeit zum Bundeshaus. Ratsmitglieder sollen Lobbyisten auch als Tagesgäste empfangen. Dann aber dürfen sich die Lobbyisten nicht unbegleitet vom Ratsmitglied im Bundeshaus aufhalten, wie es heisst. Diese Regelung gilt mehr oder weniger bereits heute. Neu soll sie aber auch durchgesetzt werden, heißt es in den Unterlagen der Kommission. Wie genau, lässt der Bericht offen. Die vorgeschlagene Lösung verabschiedete die zuständige Kommission des Ständerats relativ knapp, mit 6-4 Stimmen. Zum neuen Gesetzesvorschlag können sich nun interessierte Kreise äußern.
Gaudenz Wacker. Ins Ausland. Ob ein Mann einen Mann liebt oder eine Frau oder beide, die sexuelle Ausrichtung ist etwas sehr Persönliches und Sensibles. Deshalb hat heute der Europäische Gerichtshof EuGH die Rechte von Asylbewerbern gestärkt, die geltend machen, dass sie aufgrund ihrer Homosexualität in ihrem Herkunftsland verfolgt werden. Das Gericht sagt, dass die Asylbehörden grundsätzlich keine psychologischen Tests zur Bestimmung der sexuellen Orientierung der Asylbewerber durchführen lassen dürfen. Oliver Washington über ein richtungsweisendes Urteil.
Ein nigerianischer Staatsangehöriger reichte 2015 in Ungarn einen Asylantrag ein. Er begründete seinen Antrag mit seiner Homosexualität. Er befürchtete deshalb, in seinem Herkunftsland verfolgt zu werden. Die ungarischen Behörden hielten zwar fest, dass die Aussagen zu seiner sexuellen Orientierung plausibel seien, sie lehnten den Antrag trotzdem ab. Dabei stützten sie sich auf ein psychologisches Gutachten, das sie selber in Auftrag gegeben hatten und das die Homosexualität des Asylbewerbers nicht bestätigte. Der Asylbewerber wehrte sich dagegen. Nur musste der Europäische Gerichtshof die Frage klären, ob Asylbehörden solche Gutachten überhaupt in Auftrag geben dürfen. Der Gerichtshof sagt, nein, das dürfen sie nicht. Ein solches Gutachten sei ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Grundrechte des Asylbewerbers. In der Charta der Grundrechte der Europäischen Union heißt es in Artikel 7, Zitat, «Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens», Zitat Ende. Dieses Recht gilt auch für Asylbewerber und es würde durch ein psychologisches Gutachten in einer solch intimen Frage verletzt. Dabei geht das Gericht sogar so weit, dass es psychologische Tests auch dann verbietet, sollte der Asylbewerber zu einem solchen Gutachten einwilligen. Es könnte sein, dass eine solche Einwilligung nicht ganz freiwillig erfolgt, weil der Asylbewerber befürchten könnte, dass ansonsten sein Asylantrag abgelehnt würde. Mit dem heutigen Urteil stärkt der Europäische Gerichtshof die Rechte von homosexuellen Asylbewerbern grundsätzlich in der Europäischen Union. Die Asylbehörden müssen sich in solchen Fällen auf das eigene Interview mit dem betroffenen Asylbewerber stützen. Sie müssen selber über das entsprechende Interviewpersonal verfügen, die einschätzen können, ob die Aussagen plausibel und stimmig sind. Auf der Grundlage dieser Informationen müssten die Asylbehörden dann den Asylantrag beantworten.
Oliver Washington. Nun zur Nachrichtenübersicht mit Juliette Schild.
US-Präsident Donald Trump ist in Davos gelandet. Der Konvoi aus 8 Helikoptern setzte kurz vor 11:30 Uhr auf. Zuvor hatte Trump mitgeteilt, er werde in Davos der Welt sagen, wie großartig Amerika sei. Die US-Wirtschaft boome und mit allem, was er tue, werde es nur besser, twitterte er. Präsident Trump wird in Davos mit der britischen Premierministerin Theresa May zusammentreffen, mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und mit Ruandas Präsident Paul Kagame. Bei einem Zugunglück nahe Mailand sind gemäß italienischen Medien mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen. Rund 100 Menschen seien verletzt worden, 5 davon schwer, berichten die Zeitungen La Repubblica und Corriere della Sera. Kurz vor 7 Uhr war nahe der Ortschaft Bioltello in der Lombardei ein vollbesetzter Pendlerzug entgleist. Mehrere Wagen sprangen aus den Schienen, mindestens 2 wurden schwer beschädigt, wie Bilder im Internet zeigen. Der Zug war auf dem Weg von Cremona nach Mailand. Die Pharmabranche hat mit Medikamenten im vergangenen Jahr mehr Umsatz gemacht in der Schweiz. Es wurden Medikamente im Umfang von 5,8 Milliarden Franken verkauft. Das sind 4,2% mehr als im Vorjahr. Dies teilt der Verband Interpharma mit. Maßgebend sind dabei die Preise ab Fabrik. Die Anzahl verkaufter Packungen ging allerdings um 1,3% zurück. Das Umsatzwachstum sei mit neuen Medikamenten gegen Krebs und Autoimmunkrankheiten zu erklären, die letztes Jahr auf den Markt kamen. Diese sind vergleichsweise teurer. Das Bundesamt für Gesundheit, BAG, sucht ein Schweizer Touristenpaar, das gerade aus Florida zurückgekehrt ist. Die beiden Personen hätten sich möglicherweise in den USA mit Tollwut angesteckt und wüssten nichts davon, heisst es in einem öffentlichen Aufruf. Die Schweizer hätten am 10. Januar in Naples eine verletzte Fledermaus vom Boden aufgehoben und in eine Tierklinik gebracht. Bei dem Tier sei später Tollwut festgestellt worden. Das betroffene Paar solle sich für die nötige Behandlung so rasch als möglich mit seinem Hausarzt oder mit dem Bundesamt für Gesundheit in Verbindung setzen, schreibt das BAG weiter. Tollwut ist unbehandelt tödlich. Beim Tennis Australian Open steht der erste Finalist fest. Es ist der Kroate Marin Cilic. Er schlug im Halbfinale den Briten Kyle Edmund in 3 Sätzen. Cilic trifft im Finale entweder auf Roger Federer oder auf den Südkoreaner Chung Yeon. Das Wetter. Morgen trotz Wolkenfeldern scheint heute oft die Sonne. Morgen verdichten sich die Wolken, im Jura fällt etwas Regen. In den Föhnregionen scheint länger die Sonne. Im Süden bleiben die Wolken zäh, ab und zu fällt Regen. Die Temperaturen erreichen 5 bis 8 Grad, mit Föhn 12 Grad.
Syngenta, der Gigant der Agrokonzerne. Syngenta, das Basler Unternehmen, das Spritzmittel wie Glyphosat verkauft oder Gentech-Saatgut. Das Unternehmen, das für Umweltschützer ein rotes Tuch ist, weil es zur Verseuchung von Wasser und Böden beitrage, Menschen krank mache oder Bauern in die Abhängigkeit treibe. Dieser Konzern scheint jetzt auf die Kritik zu hören und stellt eine Nachhaltigkeitsmanagerin ein. Maren Peters.
Sie ist seit 30 Jahren Fördermitglied der Umweltschutzorganisation Greenpeace und hat trotzdem Karriere im Gentech- und Spritzmittelkonzern Syngenta gemacht. Alexandra Brandt, seit letzter Woche für die gute Außenwirkung von Syngenta zuständig, ist gewohnt, mit Widersprüchen zu leben. Syngenta selbst hatte bisher keinen guten Draht zu Kritikern wie Greenpeace, doch das soll sich nun ändern. Vorbei die Zeiten, da ein Konzernchef von Syngenta öffentlich erklärte, er werde seinen Kindern sicher nie Bio-Lebensmittel vorsetzen. Die Zeit der Konfrontation ist offiziell beendet. Das ist Teil der neuen Strategie von Konzernchef Eric Feierwald, der Syngenta seit 2 Jahren führt. Alexandra Brandt.
Ich berichte direkt an den CEO, an Eric. Wir sind täglich miteinander im Kontakt. Und er ist ein großer Verfechter von mehr Nachhaltigkeit, weil er eben erkannt hat, es geht Hand in Hand mit Geschäftserfolg.
Mit den neuen chinesischen Eigentümern habe das nichts zu tun, beteuert die Managerin, die diese Woche am WEF auf der Suche nach neuen Geschäftspartnern ist. Der Verkauf von Pestiziden und Gentech-Saaten und Nachhaltigkeit, das passt für viele nicht zusammen. Für Alexandra Brandt schon.
Wir sind mit Ausbau des Saatgutgeschäfts immer stärker auf den Acker gegangen und haben mit Bauern und Bäuerinnen geredet. Was brauchen sie eigentlich? Natürlich brauchen sie Saatgut und natürlich brauchen sie auch Schädlingsbekämpfungsmittel, weil Schädlinge sind auch da.
Bauern bräuchten aber noch viel mehr, nämlich auch Wissen über Klima und Böden.
Und wir haben gesehen, wenn wir das wirklich im Ganzen mit Bäuerinnen und Bäuern diskutieren, dann ist es gut für Syngenta, weil wir mehr unserer Produkte verkaufen können und gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt erlangen können.
Warum die Umwelt profitieren soll, wenn umstrittene Pestizide wie Glyphosat oder Paraquat auf die Felder gesprüht werden, ist erklärungsbedürftig. Alexandra Brandt argumentiert so.
Weil es eben nicht so einfach ist, gute Alternativen zu finden. Das ist auch bei Glyphosat der Fall. Wir dürfen nicht immer nur über das einzelne Produkt reden, sondern auch darüber, wenn wir es nicht hätten, was sind denn Alternativen und was wären Konsequenzen von solchen Alternativen? Und ich glaube, wenn man das von der Zukunft her denkt, dann kommt man zu anderen Schlüssen und auch vielleicht zu besseren Partnerschaften, wie man Probleme, die es heute geben mag, wirklich besser auch bewältigen kann.
Zur Strategie gehört auch, neue Märkte zu erschließen. Nicht zuletzt China, den Heimatmarkt des neuen Eigentümers ChemChina. Das Staatsunternehmen hat Syngenta auch gekauft, um die wachsende Bevölkerung satt zu machen. Dabei sei auch Gentechnik eine Option, sagt Alexandra Brandt. Mehr Gentechnik, mehr Spritzmittel, ist industrielle Landwirtschaft also die Antwort auf die Frage, wie künftig immer mehr Menschen auf der Welt ernährt werden können? Es werde ein Mix verschiedener Produktionsarten sein, meint Alexandra Brandt.
Man assoziiert uns mit Intensivlandwirtschaft, das sind große Märkte. Wir haben aber auch eine Produktpalette für die organische Landwirtschaft, was häufig vergessen wird. Es ist noch ein Nischenmarkt, aber ein sehr stark wachsender.
Der Umsatzanteil von Biosaaten und Biospritzmitteln ist bei Syngenta mit 1% aber noch verschwindend gering. Die Zukunft der Ernährung überwiegend in der industriellen Landwirtschaft zu sehen, die weltweit nur noch von 3 Konzernen dominiert wird, das ist für Kritiker wie Jennifer Morgan, Chefin der Umweltschutzorganisation Greenpeace, ein Graus.
Die industrielle Landwirtschaft zerstört unsere Umwelt, das sehen wir. Wir sehen Wasserverschmutzung, wir sehen CO2 und Treibhausgasemissionen. So, ich finde das total in der falschen Richtung.
Es brauche ein radikales Umdenken, fordert die Aktivistin. Und gibt ein Beispiel.
Was wichtig ist, ist, dass Menschen weniger Fleisch und weniger Milchprodukte essen. Weil wenn wir unsere Landwirtschaft benutzen würden für Menschen und nicht für Tiere, dann wäre es möglich, dass wir 2 Millionen mehr Menschen in der Welt ernähren könnten.
Die Mehrheit der Bevölkerung davon zu überzeugen, zu verzichten, das dürfte nicht einfach werden.
Maren Peters vom WEF. Ja, die ewige Diskussion um dieses Fleisch. Klar ist, viel Fleisch essen schadet dem Klima, doch vielen von uns schmeckt die Bratwurst im Sommer einfach oder auch manchmal ein saftiges Poulet-Beinchen. Um ökologisches Gewissen und Gelüste zusammenzubringen, tüfteln Konzerne am fleischlosen Fleisch herum, also an künstlich hergestelltem Fleisch. Das ist auch ein Thema am WEF. Frage an Wissenschaftsredaktor Christian Vonburg. Künstliches Fleisch, werden da einzelne Zellen gezüchtet im Labor oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Es gibt verschiedene Verfahren. Eines der vielversprechendsten ist, wenn man Proteinflocken aus Weizen und Kartoffeln nimmt und sie einfach verrührt. Dazu kommt ein eisenhaltiger Stoff, wie man ihn in den Knötchen der Sojawurzeln findet. Dieser Stoff macht, dass das Fegi-Fleisch blutig schmeckt. Und dann braucht es noch Kokosnussöl und Vitamine und fertig ist das Hackfleisch.
Klingt jetzt für mich nicht so appetitlich.
Ja, ich weiß es nicht, konnte selber nicht testen hier am WEF, aber meine Kollegin Maren Peters hatte die Gelegenheit. Sie fand, das schmecke und rieche nicht nach Fleisch. Es habe eine seltsame, krümelige Konsistenz. Mein Kollege Samuel Emch hingegen, der hat es in den USA schon probiert, wo etwa 300 Restaurants dieses Fleisch anbieten. Und er sagt, der beste Burger, den ich je gegessen habe.
Warum nicht einfach weniger Fleisch essen?
Ja, das frage ich mich auch. Ich habe mit Pat Brown darüber gesprochen. Er ist ehemaliger Biochemieprofessor und jetzt heute Chef der kalifornischen Firma Impossible Food, die dieses künstliche Fleisch produziert. Er sagt, die Menschen in den aufstrebenden Ländern wie China oder Indien zum Beispiel, die verlangten nach immer mehr Fleisch.
You cannot solve this environmental problem by telling people to change their diets and start eating beans instead of steak or whatever.
Man könne diesen Leuten nicht einfach sagen, esst Bohnen statt Steaks, das sei blauäugig und darum sei künstliches Fleisch die bessere Alternative.
Dieses künstliche Fleisch, ist denn das wirklich ökologischer und ist es wirklich auch billiger?
Es ist in den USA derzeit etwa doppelt so teuer wie ein herkömmlicher Burger. Und je größer aber die Produktion wird, umso stärker lassen sich auch die Kosten senken. Gemäß Pat Brown braucht man dabei 95% weniger Land als für die herkömmliche Viehzucht und man produziert 80% weniger Klimagase dabei.
Gut, und um es jetzt zum Schluss noch wirklich klarzustellen, wer ganz aufs Fleisch und tierische Produkte verzichtet, der macht aus Umweltsicht alles richtig.
Ja, ich würde es so sehen. Jeder Mensch, der so lebt, der tut dem Planeten gut, weil wir insgesamt zu viel Fleisch essen. Aber in der Schweiz zum Beispiel, da gibt es sehr viele landwirtschaftliche Flächen, auf denen sich kein Ackerbau betreiben lässt. Denken Sie an die Voralpen oder an die Juraweiden zum Beispiel. Da macht es eben Sinn, auch Milch, Käse, Joghurt zu produzieren und auch Fleisch.
Danke, Christian van Burg, ebenfalls vom WEF. Und das tischen wir Ihnen hier noch auf. Sind Sie über 60 und ohne Job? Für Sie sucht die Politik nun endlich eine Lösung, damit Sie nicht samt Stelle nicht auch noch die Rente Ihrer Pensionskasse verlieren. Brasiliens Ex-Präsident ist tief gefallen. Statt vom Berufungsgericht freigesprochen zu werden, hat das Gericht Lula da Silva noch stärker gestraft. Eine Betrachtung. Und Donald Trump ist in Davos gelandet. Wir fragen, was von ihm am WEF zu erwarten ist und welche Botschaften frühere US-Präsidenten bei ihren Schweiz-Besuchen mitbrachten. Eine Entlassung ist für die meisten Arbeitnehmer ein dramatisches Erlebnis, besonders für Menschen über 60 Jahre, denn sie finden meist keine neue Arbeitsstelle mehr. Zu aller Unsicherheit, den der Stellenverlust mit sich bringt, verlieren sie noch ihre Rente der Pensionskasse, und zwar darum, weil sie ihr angespartes Geld nicht in eine neue Versicherung einzahlen können. Diesen Missstand wollen Politiker jetzt beheben. Charlotte Jacquemart.
Gegen 10'000 über 60-jährige Arbeitnehmende sind derzeit ohne Stelle und suchen Arbeit. Das zeigt die aktuellste Arbeitslosenstatistik des Bundes. Die meisten dieser Stellensuchenden dürften das Pensionskassengeld auf einem Freizügigkeitskonto deponiert haben, nachdem sie ihren letzten Arbeitgeber verlassen haben. Das führt dazu, dass sie im Alter keine Pensionskassenrente erhalten. Denn Freizügigkeitsstiftungen zahlen keine Renten aus. Deshalb fordern Politiker jetzt, dass ältere Entlassene in ihrer Pensionskassen verbleiben dürfen. Zum Beispiel SP-Nationalrätin Silvia Schenker. Im Rahmen der Gesetzesrevision über die Ergänzungsleistungen, die zurzeit in den Räten beraten wird, stellt sie den Antrag,
dass im Rahmen der ELG-Revision diese Bestimmung, die wir in der Altersvorsorge 2020 hatten, übernommen wird. Das heißt, dass 58-Jährige oder über 58-Jährige, wenn sie arbeitslos werden, bei ihrer bisherigen Pensionskasse weiter versichert werden können.
Sagt Silvia Schenker. In der gescheiterten Rentenreform 2020 war bereits vorgesehen gewesen, dass ältere Mitarbeiter, die ihre Stelle verlieren, in ihrer Pensionskasse bleiben dürfen. Damit würden die Arbeitnehmer im Alter 65 immerhin eine Pensionskassenrente erhalten, wenn auch eine tiefere, weil keine zusätzlichen Beiträge mehr einbezahlt worden sind. In diesem Punkt ist der SVP-Nationalrat Heinz Brandt gleicher Meinung.
Ich meine auch, dass man diesen Punkt wieder aufnehmen muss. Es stellt sich dann höchstens noch die Frage, in welchem Zeitpunkt man dieses Anliegen aufnehmen muss.
Heinz Brandt will das Problem nämlich im Gesetz der beruflichen Vorsorge regeln und nicht in der laufenden Gesetzesrevision der Ergänzungsleistungen.
Ja, ich glaube, das ist nicht der richtige Ort, dass man diese Änderung in der EL-Revision verankert. Es geht auch um eine Grundsatzfrage, die im Zusammenhang mit der Altersvorsorge erste und zweite Säule zu regeln ist. Hier ist es eindeutig der falsche Platz.
Seine Kollegin Silvia Schenker hingegen möchte vorwärts machen.
Das lässt sich gut integrieren in diese Vorlage und ich habe den Antrag so gestellt und hoffe sehr, dass er unterstützt wird.
Werde das Problem nämlich nicht jetzt angegangen, im Zusammenhang mit der Revision des Gesetzes über die Ergänzungsleistungen, laufe man Gefahr, das Anliegen auf die lange Bank zu schieben. Denn die Reform der beruflichen Vorsorge hat momentan beim Bundesrat keine Priorität. Er will zuerst die AHV reformieren. Heinz Brandt glaubt allerdings:
Mit Bezug auf die zeitliche Realisierbarkeit sollte man nicht allzu pessimistisch sein, wenn der Sozialminister tatsächlich bereit ist, hier auch zu kooperieren und rasch Lösungen vorzuschlagen.
Zwar erlaubt es das Gesetz, den Arbeitgebern schon heute Entlassene in der Pensionskasse zu behalten. In der Praxis kommt es aber selten vor.
Rendezvous 9 Minuten vor 1. Einst galt er als Held, als Hoffnungsträger der Armen, Luis Inácio Lula da Silva oder kurz Lula. 2002 sagte er, sein Wahlsieg sei der Ausdruck für die Hoffnung, die während vieler Jahre größer geworden sei.
Que a nossa vitória é a concretização da esperança que nós acumulamos durante muitos e muitos anos neste país.
Doch jetzt, 15 Jahre später, stößt Brasilien seinen Helden vom Podest. Ein Berufungsgericht verurteilte den früheren Präsidenten wegen Korruption und verschärfte sogar das Strafmaß. Er soll neu für 12 Jahre hinter Gitter. Dabei wollte Lula im Herbst nochmals als Präsidentschaftskandidat antreten. Daraus wird wohl nichts. Eine Einschätzung von Martin Dura.
Es könnte eine Telenovela sein. Man würde sie lächelnd übergehen. Alles erfunden, alles übertrieben. Ein modernes Märchen. Aber Lulas Aufstieg war Wirklichkeit. Er hat den langen Weg geschafft, aus der bitteren Armut einer kinderreichen Familie im Nordosten Brasiliens bis in den Palácio do Planalto, den Präsidentenpalast in Brasilia. Lula war ganz oben. Er war ein Idol für viele, ein Mythos, ein Monument. Jetzt ist er ganz unten wieder angekommen. Die Berufungsrichter kannten keine Gnade und nahmen keine Rücksicht auf Popularität, auf die schreienden Lula-Anhänger auf der Straße. Hier geht's um Gesetze. Um Recht. Und die Richter halten Lulas Korruption für klar und eindeutig nachgewiesen. Sein Absturz kommt nicht überraschend. Und er hat begonnen, bevor die Staatsanwälte gegen ihn ermittelten. In seiner ersten Regierung geriet sein Finanzminister und enger Vertrauter Antonio Palocci in eine Affäre und trat zurück, obschon man ihm keine Korruption nachweisen konnte. Jahre später aber konnte man. Und er wurde zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Palocci hat Lula möglicherweise direkt belastet. Lula soll versucht haben, einen Handel zwischen seinem früheren Minister und der Justiz zu verhindern. Was tatsächlich lief, ist nicht geklärt. Sicher ist nur, dass es Belastungsmaterial gibt, Beweise. Und dass Lula mehr gewusst haben muss, als er zugibt. José Dirceu war auch ein Vertrauter des Präsidenten. Mehr noch, er galt als der Architekt seines politischen Aufstiegs. Lula war der Taktiker im Alltag, Dirceu der Stratege, der genau wusste, was es bedeutete, an die Macht zu kommen. Gegenwärtig sitzt er in Hausarrest und wartet auf seinen Berufungsprozess. Er ist in erster Instanz zu 32 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Wegen Korruption, auch er. Dilma Rousseff, Lulas Nachfolgerin im Präsidentenpalast, war der dritte auffällige Hinweis darauf, dass die Arbeiterpartei PT nicht frei war von Korruption. Jetzt ist der große Held dieser Partei rechtskräftig verurteilt. Und es ist schwer denkbar, dass er sich aus dieser Lage wieder befreien kann. Die Hoffnung vieler, die aufrichtig an ihn geglaubt hatten, bröckelt oder ist schon ganz zerbrochen. Aber Grund zur Hoffnung gibt es dennoch. Die Hoffnung, dass sich in einem Land etwas verändern kann, in dem die Justiz funktioniert und die Korrupten hinter Gitter bringt. Brasiliens Richter scheinen entschlossen, der Straflosigkeit ein Ende zu machen. Das Monument Lula ist gestürzt. Aber wenn Monumente fallen, kann das auch ein Anfang sein.
Martin Dura. Und damit zurück in die Schweiz, ans WEF. US-Präsident Trump ist inzwischen in Davos am WEF angekommen. Priscilla Imboden, was haben Sie davon mitbekommen?
Also Donald Trump ist vor knapp zwei Stunden mit 6 bis 8 Helikoptern hier gelandet in Davos. Die sichtbaren Sicherheitsvorkehrungen waren nicht übertrieben. Es gab viele Schaulustige, die am Landeplatz waren und auch von relativer Nähe beobachten konnten, wie er dann mit seinen Autos davonfuhr. Es war auch ein leiser Protest sichtbar. Jemand hatte in Buchstaben in den Schnee gestapft, sichtbar für die Landenden. Da stand «Climate change is real», also Klimawandel findet statt. Heute Nachmittag trifft sich Donald Trump mit dem israelischen Premier Netanyahu und der britischen Premierministerin Theresa May.
Dass ein amtierender US-Präsident die Schweiz besucht, ist ein seltenes Ereignis. Einen offiziellen Staatsbesuch gab es noch gar nie. Wie heute waren es auch in der Vergangenheit internationale Gipfeltreffen, die die US-Präsidenten in die Schweiz lockten. Priscilla Imboden, Sie sind für uns ins Tonarchiv von Schweizer Radio gestiegen und das klang früher so.
In seinem Sonderflugzeug kommt um 20 Uhr Präsident Eisenhower mit Mami, der Präsidentin, an. Zum ersten Mal betritt ein amtierender Präsident der Vereinigten Staaten schweizerischen Boden.
22. Juli 1955. US-Präsident Dwight D. Eisenhower steigt in Genf aus seinem Flugzeug und winkt. Der Anlass: Gipfeltreffen der grossen Vier, also der USA, der Sowjetunion, Frankreich und Großbritannien. Es ist das erste solche Treffen seit den Spannungen rund um den Koreakrieg und die Blockade Berlins durch die Sowjetunion. Der Anlass ist der Höhepunkt der sogenannten Entspannungspolitik nach dem Tod Stalins in der frühen Phase des Kalten Krieges. US-Präsident Eisenhower begrüßt den Schweizer Bundespräsidenten Max Petitpierre und erklärt:
Some 11 years ago, Mr. President, I came to Europe with an army, a navy, an air force, with a single purpose, to destroy Nazism. This time, I come armed with something...
Vor 11 Jahren bin ich mit einer Armee nach Europa gekommen. Heute komme ich mit etwas Mächtigerem, der Hoffnung auf Frieden.
The aspirations of America for peace.
Der vielbeschworene Geist von Genf täuscht aber nicht darüber hinweg, dass sich die Seiten nicht einig werden. Bundespräsident Max Petitpierre bezweifelt in seiner Jahresbilanz, dass das Treffen wirksam war. Die Euphorie im Sommer in Genf sei ihm sehr künstlich vorgekommen, erklärt er. Er behält damit recht. Jahrzehnte vergehen, bis sich die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und den USA tatsächlich entspannen. Hier bietet die Schweiz wiederum als Gastgeberland die Kulisse. November 1985. US-Präsident Ronald Reagan reist nach Genf. Es ist sein erstes Treffen mit Michail Gorbatschow, dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Bundespräsident Kurt Furgler trifft beide Staatschefs je eine Stunde lang. Sein Eindruck nach diesen Gesprächen:
La volonté d'arriver à des résultats et de créer un climat de confiance était clair et net.
Beide Seiten zeigen den klaren Willen, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und Resultate zu erzielen, so Furgler. Reagan und Gorbatschow sprechen über Abrüstung und publizieren eine gemeinsame Erklärung, in der steht, dass, Zitat, ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und niemals ausgefochten werden darf. Anschließend sagt Präsident Ronald Reagan:
I leave Geneva today and our fireside summit determined to pursue every opportunity to build a safer world of peace and freedom.
Ich verlasse Genf heute und bin entschlossen, in der Welt Frieden und Freiheit zu verbreiten. Ich bin zuversichtlich, dass Generalsekretär Gorbatschow mitmachen wird. Das Treffen bringt eine klimatische Wende im Ost-West-Konflikt und läutet damit das Ende des Kalten Krieges ein. Weniger historisch relevant ist der dritte und bisher letzte Besuch eines amtierenden US-Präsidenten in der Schweiz im Januar 2000.
Es war kurz vor 12, als der Helikopter von Bill Clinton bei Davos landete.
Bill Clinton besucht in seinem letzten Amtsjahr das Weltwirtschaftsforum in Davos. In seiner Rede sagt er:
We have a well-developed WTO for dealing with the trade issues.
Wir haben die Welthandelsorganisation, aber wir haben keine globalen Institutionen für soziale Fragen, Arbeitsrechte und Umweltschutz. Clinton trifft Bundespräsident Adolf Ogi sowie die Bundesräte Joseph Deiss, Pascal Couchepin und Caspar Filliger. Das Gespräch dauert 20 Minuten. Die Atmosphäre ist entspannt, der Streit um die Holocaust-Gelder ist beigelegt, es gibt keine Misstöne mehr zwischen Bern und Washington. Bundespräsident Adolf Ogi sagt nach dem Treffen:
In 20 Minuten kann man nicht viel Konkretes ansprechen. Aber wir haben alle die Probleme, die wir ansprechen sollten, konnten wir ansprechen. Und Präsident Clinton hat das zur Kenntnis genommen. Auch beispielsweise die Tatsache, dass wir im Iran die Interessen der Amerikaner vertreten. War ein sehr gutes Gespräch.
Wiedersehen.
Ja, Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, diese Themen prägten die bisherigen Besuche von US-Präsidenten in der Schweiz. Priscilla Imboden, worum geht es Donald Trump bei seinem Besuch am WEF? Was ist vom jetzigen Präsidenten zu erwarten?
Ja, das ist eigentlich die große Frage, weil es ist erstaunlich, dass Donald Trump hierhin ans Weltwirtschaftsforum nach Davos reist, denn dieses Treffen steht ja im Zeichen der internationalen Kooperation, um globale Probleme zu lösen. Und es ist bekannt, dass Donald Trump davon mit seiner America First-Strategie relativ wenig hält. Morgen wird er die Abschlussrede halten des Weltwirtschaftsforums. Und da ist es möglich, dass er provoziert, dass er dem sogenannten Davoser Geist widerspricht. Es ist aber auch möglich, dass er sich präsidial gibt und die Reichen und Mächtigen hofiert, zu denen er ja auch gehört. Also da darf man wirklich gespannt bleiben.
Danke, Priscilla Imboden vom WEF in Davos. Wir schalten gleich wieder zu den Mächtigen im Schnee fürs Tagesgespräch mit einem bedeutenden Banker, dem Vizepräsidenten der mächtigen Asiatischen Entwicklungsbank, nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Juliette Schild.
US-Präsident Donald Trump ist in Davos gelandet. Er wird am Weltwirtschaftsforum WEF unter anderem mit Theresa May sprechen, mit der britischen Premierministerin. Morgen soll er auch Bundespräsident Alain Berset treffen. Im Bundeshaus sollen die Regeln fürs Lobbying verschärft werden. Die zuständige Kommission des Ständerats will die Anzahl Interessenvertreterinnen und Vertreter im Bundeshaus beschränken. Bei einem Zugunglück in der Nähe von Mailand sind mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen. Rund 100 Menschen seien verletzt worden, 5 davon schwer. Der volle Pendlerzug ist heute Morgen früh entgleist.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.